Fingers elektrische Welt, der Podcast für den durchgeknallten Bastler. Moin in die Runde und herzlich willkommen zum 5. Fingerswelt Podcast. Wir sind heute wieder uns, das bedeutet Sven ist bei mir.
Moin.
Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie man sich dem Thema Mikrocontroller nähern kann. Aber zunächst fangen wir an mit, was gibt's Neues aus der Werkstatt?
Ja, wir haben gestern an meinem neu angeschafften Kompressor rumgeschraubt. Der bringt nicht so ganz den vollen Druck, war dafür aber billig. Und hoffentlich ist das nur die zerfetzte Zylinderkopfdichtung, die hat sich so in Asche aufgelöst. Ich habe das Ding mal alles komplett zerlegt und in Reinigungslösung geschmissen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Den kriegen wir schon irgendwie wieder zusammen. Und gekauft habe ich mir das Gerät, damit ich meinen Plasmaschneider mit mehr Luft versorgen kann. Der bisherige Kompressor, den ich habe, das ist ein derartiger Brüllautomat. Da fallen dir die Ohren ab und der springt auch alle 2 Minuten an, wenn ich am Plasmaschneiden bin. Und zum Plasmaschneiden habe ich gemerkt, brauche ich nicht nur einen größeren Kompressor, sondern auch noch ein bisschen mehr Übung. So eine gerade Linie schneiden, also schwierig. Ich kam mir vor wie so ein Kind, das erste Mal einen Buntstift in der Hand hat.
Ja, und kein Plastiklineal zum Anlegen verwenden.
Nee, ich habe eine Dachlatte genommen, die verkohlt nur ein bisschen.
Sehr gut.
Und was gibt's bei dir Neues?
Ah, ich habe es endlich geschafft, diesen blöden Notbremsgriff an mein Auto anzubauen. Also ist natürlich nicht echt. Der stammt aus einer Straßenbahn, steht drauf Missbrauch strafbar und den habe ich hinten an die Heckklappe geschraubt. Ich warte auf den ersten Deppen, der da dran zieht. Also ich wollte eigentlich eine Hupe und eine Kamera anbauen, aber das war mir dann echt zu viel Aufwand. Ich habe einfach die Spacksschrauben in die Plastikverkleidung gedreht. Ich bin mal sehr gespannt.
Meinst du, der hält das aus, wenn man daran zieht?
Vielleicht hat er die halbe Heckklappe in der Hand. Ich meine, das wäre nicht so besonders schlimm bei dem Auto, aber man muss schon ganz schön kräftig ziehen. Ich bin gespannt, ja. Dann ist mir heute Morgen mein Laser ein bisschen abgeraucht. Ich habe also einen Kardinalsfehler. Ich hab das Ding angeschmissen, wollte was aus Plexiglas lasern und bin rausgegangen. Als ich wieder reinkam, roch es stark verkohlt. Der Innenraum war mit Rauch gefüllt. Mein Air Assist war vollständig verbrannt und abgetropft aufs Werkstück. Die Linse total verkokelt und das Ding hat gleichzeitig noch eine von den Rollen an diesem Transportwagen mit in den Tod gerissen. Die war dann also auch abgetropft und dann hatte ich also erstmal viel Spaß, das Kackding wieder zu reparieren. Das war nicht so nett. Da lacht er hämisch, ja. Er ist jetzt endlich aus Metall, weil dieser Air Assist brennt mir ja jedes zweite Mal ab. Ich mache den immer aus Faulheit, aus Plexiglasrohr, aber das ist echt eine scheiß Idee. Vor allem, weil es bei mir öfter mal brennt in dem Ding. Also jetzt ist er endlich aus Metall. Dann mein Kreissägensauger ist jetzt endlich fertig. Ich habe mich ja mal zu einem schmutzigen Design entschlossen. Ich habe so einen Billigzyklon gekauft. Dann kommt der Staubsaugermotor, der obligatorisch in einem Holzgehäuse. Und dann erst kommt der Filter. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Und dann habe ich gedacht, baust du jetzt auch nochmal so eine Master-Slave-Steckdose da dran? Dieses Mal eben. Das ist ja wieder mal die typische Falle, in die ich ständig hineinlaufe. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das Ganze endete dann darin, dass ich 3 Anläufe machen musste, bis ich das vernünftig detektiert bekommen habe. Also den Minimalstrom beim Anlaufen. Und dass es gleich nicht abraucht, wenn ich mal eine dicke Buchenbowle da durchschiebe. Dann hatte ich endlich alles zusammen. Ich stelle das froh unter den Tisch, mache die Schläuche dran. In dem Moment läuft einmal kurz, so ganz leise, der Sauger los, geht wieder aus und atmet eine fette Wolke Qualm durch den Filter aus. Ist das nicht toll? Der Sauger wird mit dem Solid-State-Relais geschaltet und ich hatte so ein Snubber-Glied, also 100 Nano und X2-Kondensator und 100 Ohm da in Reihe geschaltet. Ich hatte nur vergessen, dass die hier schon 30 Jahre im Schrank lagen und Feuchtigkeit gezogen haben. Also den Kondensator hat es dann dabei zerrissen. Der Sauger hat ihn vollständig ausgeatmet. Seitdem mufft das Ding etwas. Ich habe es dann rausgekniffen, zugeschraubt und alles unter den Tisch gestellt. Jetzt funktioniert das Kackding. Endlich.
Von den Kondensatoren hast du mir ja mal auch einen mitgebracht. Der hat bei mir unterm Tisch dann auch so eine Qualmwolke gemacht und das Gerät daran lief plötzlich wieder selbstständig an.
Ja, schmeiß die weit weg. Ich habe dann die Tüte, da waren bestimmt noch 100 Stück drin, habe ich dann endlich mal in den Müll befördert. So.
Besser ist das.
Ja. Dann habe ich mir, es herrscht ja jetzt Maskenpflicht, ne? Zum Einkaufen muss man ja immer mit so einem dummen Ding rumrennen und dann habe ich mir halt eine ausgedruckt. Ich wollte eigentlich was mit Steampunk machen, so drehende Zahnräder, viel Kupfer, ein bisschen Holz und vielleicht noch so eine Glühlampe, die ein bisschen zuckt dann aus und war mir dann zu viel Aufwand. Ich habe die dann mit Steinspray lackiert, 2 Leuchtdioden rein.
Sprühstein?
Ja, also so ein Farbeffektlack, den gab es mal bei Lidl. Der sieht echt scheiße aus, aber die Maske sieht dadurch aus, als wäre sie aus Beton. Dann 2 blaue Leuchtdioden, einen kleinen Nano dran, damit die heftig blinkt, eine kleine Powerbank. Ja, und was ist? Nix. Ich renne mit dem Ding im Laden rum, es sieht total bescheuert aus. Ich mache auch Atemgeräusche wie Darth Vader, weil die Atemöffnung viel zu klein ist. Man fühlt sich, als würde man als Feuerwehrmann da rumrennen. Glaubst du, irgendjemand spricht einen an? Es guckt noch nicht mal jemand. Das ist völlig sinnlos. Wahrscheinlich muss ich nackt dazu rumrennen. Oder mir noch eine Unterhose drucken und die auch in Stein lackieren. Ich weiß es nicht.
So. Wenn du ohne Maske reinläufst, dann fällst du auf.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich mir einfach mal eine aufs Gesicht malen. Das könnte das. Das ist überhaupt eine Idee, das mache ich mal.
Und mit Edding.
Ja. Und hinterher stehe ich am Parkplatz und reibe mir die Fresse mit Benzin ab. Ja, ja.
Nee, mit der aufgemalten Maske könntest du ja in Farbenladen gehen und fragen, womit du das wieder abbekommst.
Das ist eine tolle Idee, ja.
Ich war ja Samstag ganz mutig im Baumarkt. Samstag nach dem Feiertag ist immer eine tolle Idee, im Baumarkt zu fahren. Ich war bei Hornbach in Wilhelmshaven. Man kann ja online vorbestellen und die haben eine Drive-In-Spur für die Abholung. Das dürfen die gerne langfristig beibehalten. Das ist ja derartig praktisch. Du fährst vor, einer kommt an dein Fenster, fragt, welche Abholnummer, notiert sich die und nach ein paar Minuten kommt er zurück, winkt dich nach vorne. Du bezahlst am EC-Terminal und die packen dir das Zeug sogar halb im Kofferraum.
Ich bin neidisch. Ich würde alleine schon aus Gehässigkeitsgründen so viel Zeugs kaufen, was überhaupt nicht mein Auto passt und dann beobachten, was passiert.
Ach, wahrscheinlich werden sie den Schlüssel in der Hand drücken für einen der Miettransporter.
Ja, das kann natürlich auch sein. Oder mir Gummis fürs Dach mitgeben, ich weiß es nicht. Aber es ist eine tolle Idee. Ich hoffe, dass sie das hier in Oldenburg auch mal einführen. Wir werden sehen.
Ja. So viel zum Neuen aus der Werkstatt. Kommen wir zum ersten Thema. Wie gelingt eigentlich der Einstieg in die Mikrocontroller-Welt? Und ich denke, da fangen wir am besten mal an mit so ein bisschen persönlichem Background von dir, Christian.
Ja, als ich so über dieses Thema nachdachte, ich muss gestehen, es ist ja mal so, dass ich denke, mein Gott, bin ich alt geworden. Also es muss mindestens 35 Jahre her sein, dass ich so die ersten Berührungen mit diesem Thema hatte. Mein Vater hatte damals einen ZX80 von Sinclair angeschleppt. Das war der Vorgänger vom ZX81, kennt heute kein Schwein mehr. Aber der erste Z80 quasi, den man an eine Glotze hängen konnte, der ein paar Zeichen ausgeben konnte mit so einer Rubbeltastatur. Und mit dem konnte ich damals rumspielen und habe mir dann also sofort einen dicken Wälzer gekauft, Z80 Assembler, so eine dicke gelbe Schwarte. Alle müssen mich für völlig bescheuert gehalten haben, weil ich habe das Ding im Urlaub gelesen. So eine 1000 Seiten Schwarte, komplett Assembler, ich habe das Ding wirklich gelesen. Das war so, ja, so die Initialzündung damals. Und dann so der ganz klassische Werdegang. Dann kam dann relativ schnell auch diese Sendung im Fernsehen auf, WDR Computer Club und auf dem NDR gab es was Ähnliches. Ich hatte dann das besondere Glück, den NDR Kleincomputer zu bekommen. Der konnte dann tatsächlich noch wesentlich mehr an Grafik. Da lief auch ein Z80 drauf, was natürlich gut war. Ja, das waren so ganz grob meine Einstiege damals in dieses Thema. Und mittlerweile mache ich das beruflich, auch seit über 20 Jahren. Ich habe so ziemlich alle Mikrocontroller-Serien, die es damals gab, durch, vom 8086, 8051, 31, die gab es in Basic-Varianten. Sämtliche Picks, als Atmel auf den Markt kam, war das natürlich auch eine Offenbarung. Ja, also insgesamt 35 Jahre Erfahrung habe ich mittlerweile auf diesem Gebiet. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, meine allerersten Programmier-G-Schritte habe ich auch mit einem Z80-Prozessor gemacht. Wir bekamen damals in der Schule einen TI-83 Plus Taschenrechner, der ja auch einen Z80-Prozessor hat. Und da habe ich angefangen, so Basic-Programme zu schreiben. Vorher habe ich auch schon mal so ein bisschen Kontakt zu verschiedenen Programmiersprachen gehabt. Skriptsprachen, ein bisschen C und ein bisschen Pascal. Aber da habe ich das erste Mal wirklich eigene Programme aus eigenem Antrieb rausgeschrieben. Und letztendlich Mikrocontroller-technisch tat sich lange Jahre bei mir gar nichts. Also mehr oder weniger erfolglose Versuche mit irgendwelchen Eval-Boards, die günstig waren. Aber es ist alles im Sand verlaufen, weil ich gar kein konkretes Projekt dafür hatte. Und dann hatte ich irgendwann ein paar Jahre Berufserfahrung als C- und C++-Programmierer und habe in der gleichen Firma angefangen, in der Finger auch arbeitet. Und da hieß es dann irgendwann mal von Finger, hier, schreib mir mal bitte einen Bootloader für diesen DSPIC-Controller. Das war mein erstes Projekt. Voll ins kalte Wasser geschmissen.
Da hast du große Augen gemacht.
Ja, aber es hat geklappt. Es war ja auch unter Anleitung. Ich musste also nicht mehr irgendwas aus den Fingern saugen. Ich hatte Anleitung dabei, ich hatte Datenblätter und ich musste mir diese ganze Programmiertechnik da nicht mehr aneignen. Das war alles schon bekannt.
Man muss ja auch dazu sagen, es ist mittlerweile ja deutlich einfacher geworden. Als ich angefangen habe mit diesem Kram, das kann man sich kaum noch vorstellen. Ich musste von Hand assemblieren. Es gab also eine Tabelle mit den Mnemonics und dann hinten die Hexcodes. Und die musste man dann noch irgendwie in das System reinkriegen. Sei es entweder mit Tastern, mit Lochkarten, mit Kassetten, mit einer Rubbeltastatur oder sonst irgendwas. Das sind abenteuerliche Verhältnisse. Cross-Compiler nicht dran zu denken, weil das, was man da hatte, das war das einzige System, was es gab. Du musstest alles von Hand machen. Also mittlerweile ist es ja dann doch schon deutlich besser geworden.
Ja, umfangreiche Datenblätter. Und wie gesagt, jemand im Hintergrund sitzen, der damit schon mehrere Jahre Erfahrung hat. Und der ihn da so ein bisschen anleiten kann. Und das ist auch mein Tipp für den Aspekt, wie steigt man eigentlich ein oder wie gelingt der Quereinstieg? Wenn man ein konkretes Projekt hat, ist es natürlich immer besonders gut. Aber ohne direkt konkret zu lösende Aufgabe ist es ein bisschen schwierig, sowas rein in die Luft zu machen, zumindest im Quereinstieg. Im akademischen Umfeld mag das anders aussehen. Und ideal ist dann natürlich, wenn man jemanden im Hintergrund hat, der Erfahrung hat. Und so hat es bei mir halt geklappt.
Ja, das ist da. Also das wäre jetzt auch so mein, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, man braucht ein Problem. Was ist ein Problem, ist eine lösbare Aufgabe. Also das ist auch völlig egal, wenn man das Licht angeht, wenn man klatscht oder sollen die Blumen bewässert werden oder sonst was. Aber ohne konkrete Aufgabe, sowas wie damals, würde ich nie wieder machen. Also mir einfach ein Assembler-Buch schnappen und das von vorne bis hinten lesen. Absolut hanebüchend. Da kann ich auch nur von abraten. Da kommt auch nichts bei raus, und unterm Strich. Man braucht ein Problem, klar. Und natürlich, idealerweise hilft einem jemand. Das Netz bietet 1000 Möglichkeiten. Also der Einstieg ist heutzutage eigentlich schon deutlich, deutlich einfacher als noch vor 10 oder 15 Jahren geworden.
Ja, Datenblätter sind auch viel einfacher verfügbar heutzutage, wenn man so bedenkt, es gab eine Zeit ohne Internet. Da konnte man mal nicht so eben ein Datenblatt in PDF-Format runterladen und mal eben schnell querlesen.
Das stimmt, das stimmt. Wenn man jetzt anfangen will, kann ich eigentlich nur den Tipp geben, guckt erstmal, was haben andere gemacht und ist das gut beschrieben. Sucht euch was möglichst Aktuelles raus. Also es nützt da nichts, wenn die Schaltung noch ein EEPROM enthält oder ähnlichen Blödsinn. Es muss schon einigermaßen aktuelle Technik sein. Schaut, dass ein Schaltplan dabei ist. Es nützt wenig, wenn da ein Link auf GitHub ist und da ist eine Textdatei drin und da steht nur Sensor XY hier und da anknoten und ihr müsst das aus dem Quelltext wieder rekonstruieren. Sucht euch ein vollständiges Projekt. Irgendwas, mit dem ihr anfangen könnt, was vernünftig beschrieben ist, wo auch steht, womit das Ganze kompiliert wurde, wie kriege ich es da rein und so weiter und so fort.
Ja, natürlich ist von Vorteil, wenn man schon mal programmiert hat, das macht das Ganze deutlich einfacher. Und wenn man sich so ein bisschen mit Elektronik auskennt, nimmt das auch wieder eine Hürde raus aus dem Einstieg.
Da ist ja, man kommt ja heutzutage, jetzt machen wir mal den Sprung zu der Frage, womit fange ich eigentlich an? Und welche Plattform soll es sein? Da kommt man natürlich am Arduino nicht vorbei.
Absolut nicht, nein.
Nein, aus dem ganz einfachen Grunde, das Zeug ist für Blöde gemacht. Es ist wirklich für den absoluten Anfänger, es ist absolut nicht überladen und man bekommt innerhalb von 30 Minuten ein Erfolgserlebnis, indem man sich eins von den zahllosen Beispielen nimmt, einfach auf Kompilieren drückt. Vorher hat man sich eine Hardware beim Chinesen gekauft für $2, das reicht wirklich aus und schon hat man ein funktionsfähiges Projekt, das ist toll.
Ein Arduino würde ich auch auf jeden Fall für den Einstieg empfehlen, insbesondere eins von den ATmega-basierten Boards, also ein Uno, ein Nano oder ein Mega. Die sind super für den Einstieg geeignet. Man hat natürlich so ein bisschen die Limitierung des Arduino-Systems, aber man muss keine Schaltung erstmal bauen mit irgendwelchen Einstiegshürden, wie der Quarz schwingt nicht an oder Fuse-Bits sind falsch gesetzt, der Programmer funktioniert aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht. Das alles fällt gar nicht an bei dieser Arduino-Plattform.
Ja, das Schöne ist, ich brauche überhaupt keinen Programmieradapter. Man hat sich früher immer tierisch einen abgebrochen. Es gab die Selbstbauschaltung, 5 Dioden, 3 Widerstände an einem Parallelport. Funktionierte entschieden manchmal. Ich habe mir irgendwann tatsächlich auch teure Hardware gekauft, weil es nicht anders ging. All das ist mit Arduino vollkommen obsolet. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man muss es nicht. Man kann auch sich irgendein Eval-Board nehmen von irgendeinem Hersteller. Es gibt die ohne Ende. Da ist in der Regel auch schon Programmierhardware drauf. Es fehlt nur oft dann die breite Community dazu. Beim Arduino-Kreis habe ich da die Support-Foren, eine sehr, sehr breite Community, Software-Erweiterungen, alles Mögliche. Und es ist wirklich für Anfänger gemacht.
Ja, also ähnliche Plattformen, die auch schon sowas mitbringen, halt wie den Programmer. Das sind zum Beispiel STM32-Boards, da gibt es fertige Sets. Da sitzt ein kompletter Debugger auch mit oben drauf. Die sind ein bisschen schwieriger zu programmieren, wenn man das ohne einfache IDE machen will, sondern direkt voll einsteigt. Das ist nichts für den absoluten Anfänger. Und von Texas Instruments gibt es ja auch noch die MSP430-Plattform, diese MSP430-Launchpads. Da gibt es mit Energia auch eine IDE, die sieht quasi aus wie Arduino. Unter der Haube ist es wahrscheinlich auch, die Oberfläche ist Arduino, nur halt der Compiler halt für die Prozessoren. Ist auch relativ günstig, also wenn man nicht unbedingt auf diese Admin-Schiene fahren will, da könnte man sich auch mal reinklinken. Da ist auch eine gewisse Community noch vorhanden.
Auf dem Wege muss man sich vielleicht dann noch überlegen, es gibt ja viele Leute, die haben früher schon mal ein bisschen was gemacht. Die haben mit Basic rumgefummelt, mit Pascal während des Studiums oder sonst irgendwas. Das waren ja früher mal auch sehr verbreitete Sprachen. Was mache ich heute? Für mich die ganz klare Empfehlung, wenn ich schon mit dem Arduino anfange oder halt auch nicht, C oder Derivate sind schon mittlerweile das Mittel der Wahl, aber ich muss es nicht. Theoretisch kann ich mir aussuchen, ob ich C, C++, Assembler, Fortran, Basic, Pascal, Python oder sonst irgendwas nehme. Das ist alles verfügbar. Ihr müsst halt nur gucken, wo finde ich die entsprechende Community dazu, wo finde ich ein paar Beispiele, sodass ich nicht sofort wieder in so ein Frusterlebnis reinlaufe. Ich habe da irgendeine Hardware, das funktioniert nicht, ich kriege das da nicht rein und so weiter und so fort.
Ja, also programmiersprachmäßig sollte man sich schon an C orientieren, finde ich. Wenn man diese Sprache einmal halbwegs verstanden hat, da kommt man relativ leicht auch mit weiteren Sprachen zurecht. Nach wie vor, auch wenn sie halt alt ist.
Das stimmt natürlich, klar. Wie gesagt, ich kenne nur eine Menge Leute, die fummeln auch immer noch mit Bascom und Ähnlichem herum. Ich finde, diese Plattformen haben auch durchaus ihre Berechtigung für Leute, die keinen Bock mehr haben, sich da entsprechend umzugewöhnen. Aber wenn man neu anfängt, ganz klar, Ansi-C oder irgendwas Artverwandtes, sollte es dann schon durchaus sein.
Ich habe letztens gesehen, diese ESP 8266 oder wie die heißen, diese kleinen chinesischen WLAN-Module mit Controller.
Ja.
Für die gibt es unter anderem auch einen Lua-Interpreter, also eine Skriptsprache.
Mhm.
Und gestern gefunden, man kann auf den Arduino auch einen Forth-Interpreter installieren. Also wenn man wieder zu Forth zurück will. Ein komplettes System, also ist auch noch nicht tot.
Ah, tot sicherlich nicht. Immer, wenn man da mal so stöbert, man landet ja zum Beispiel auch bei diesen esoterischen Programmiersprachen. Ich wusste gar nicht, es gibt eine, die heißt Ho Ho Ho, die ist speziell für Weihnachtsmänner. Ich habe mich totgelacht.
Ich habe gesehen, es gibt noch einen Interpreter für Arduino und andere Artverwandte. Ich meine auch für weitere aus dem Atmel-Universum. Die heißt BitLash. Das ist so ein komplett simples Interpreter-Ding, was auf dem Controller läuft. Hat auch nur 27 Variablen von A bis Z.
Oh, cool. Ich kann mich erinnern, es gab auch mal so grafische Systeme. Da konnte man so Klötzchen zusammenziehen. Gibt's die eigentlich noch?
Für Mikrocontroller wüsste ich jetzt nicht, aber für höhere Steuerungsaufgaben sind die nach wie vor aktuell.
Ja, das ist klar. Das gibt es ja so tatsächlich auch so im SBS-Bereich. Aber es gab sowas tatsächlich, meine ich mal, für 8051-Systeme. Vor über 20 Jahren habe ich sowas gesehen. Da fiel dann hinten tatsächlich so ein Skript raus, was dann mit einem Online-Interpreter auf diesem Rechner dann tatsächlich auch ausgeführt wurde.
Nee, ist mir leider so nicht bekannt. Aber für den Lehrbetrieb eigentlich, für den allerersten Einstieg, halte ich das für nach wie vor geeignet.
Ja, mittlerweile, also die Berufsschüler bei uns in der Firma, die fummeln ja alle mit dem Arduino rum, wobei die auch tatsächlich immer nur, ja, ich nenne es mal Google-Programmierung, die kriegen irgendeine Aufgabe, dann googeln sie so lange, bis sie das gefunden haben, was der Lehrer meint, und dann kopieren sie das da rein. Und meistens ist der Arduino dann hinterher auch kaputt, weil an dem losen Aufbau irgendwelche Strippen abgefallen sind. Ich glaube, das ist dann so, das ist das, was sie in der Berufsschule machen. Ist ein bisschen schade, aber ich glaube, die haben auch andere Schwerpunkte dabei.
Ja, wenn man aus eigenem Antrieb ein Projekt startet, dann kommt man da auch besser ran und wird sicherlich auch mehr nachdenken bei dieser Projektlösung, weil nicht einfach nur die Abgabe einer Aufgabe das Ziel ist, sondern wirklich eine konkrete Problemlösung.
Ja, natürlich. Wenn man sich ein bisschen mehr ans Bein binden will, man kann natürlich auch gleich was Größeres nehmen. Ein Raspberry Pi, das ist ja der Klassiker. Da kann man sich dann relativ frei bewegen, was auch die Programmiersprache angeht. Steht einem alles offen.
Absolut, wobei der Raspberry Pi ja quasi mehr oder weniger ein komplettes PC-System ist, was man dann programmiert. Das zielt quasi so wieder in die Richtung von so einem NDR-Kleincomputer oder so einem Sinclair-Rechner von früher. Das sind ja eigentlich auch komplette PC-Systeme gewesen für die Zeit.
Ja, das stimmt, klar. Also ich hatte neulich in der Firma auch einen Praktikanten. Die führen wir standardmäßig ja auch mal so ein bisschen an das Thema heran. Die dürfen dann auch selber ein bisschen basteln, sich eine Schaltung ausdenken, einen Tag lang programmieren unter Anleitung. Und der sagte ganz klar, Mikrocontroller habe ich keinen Bock drauf, ich nehme immer ein Pi. Das ist viel einfacher. Gut, wenn er das möchte, soll er das machen. Es ist doch völlig egal heutzutage. Das ist auch mal so eine Empfehlung, die ich gebe, wenn ihr mich mal fragt, was für einen Controller soll ich denn nehmen, kann ich eigentlich nur sagen, irgendeinen. Die können im Grunde alles das, was du willst.
Ja, man sollte wirklich darauf achten, dass halt entsprechend Support vorhanden ist.
Das sowieso. Und vielleicht nicht unbedingt jetzt auf die Webseiten von irgendwelchen Herstellern gucken, weil die sagen natürlich auch immer, das, was wir können, ist das Allergeilste und das kann alles. Und dann hast du da 10.000 verschiedene Typen und weißt überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist so meine Erfahrung damit.
Und am Ende bekommt man noch ein Eval-Kit mit einer Software, die schon völlig veraltet ist und nur 30 Tage läuft.
Ja, Eval-Boards, ich habe das sowieso mal so aus der Branche gehört, die werden gerne von angeworbenen Studenten im Rahmen einer Semesterarbeit oder so zusammengekloppt. Die armen Studenten haben von Tut und Blasen keine Ahnung, sind froh, dass das halbwegs funktioniert. Dann kommt dann noch irgendeine Software drauf und dann wird das Ganze für fürchterlich viel Geld verscheuert.
Na toll, und dafür bezahlt man hunderte von Euro als Firma.
Ja, natürlich, klar. So funktioniert die Branche.
Also sollten wir uns doch lieber ein nettes Board suchen, wie zum Beispiel ein Arduino oder ja, einen anderen Controller nehmen, selber was komplett zusammenlöten. Was mich beim Arduino manchmal so ein bisschen stört, ist, dass das sehr, sehr High-Level ist und man System-Basics sich zum Teil erst erarbeiten muss und man auch gucken muss, wenn man an die Grundlagen ran will, wo man am AD-Wandler was verstellen will oder PWM-Frequenzen verstellen will. Man muss erst mal gucken, was funkt mir dazwischen rein vom Setup-Code, den ich als Benutzer selber so gar nicht sehe.
Ja, dafür ist dieses System eigentlich auch gar nicht gedacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war dieses ganze Arduino-Projekt im Ursprung ja gedacht für Kunststudenten, die irgendwelche Installationen machen sollten. Und für die war das gedacht. Und da geht es wirklich nur darum, irgendwas blinkt oder bewegt sich. Man muss ja auch irgendwo die Waage schaffen zwischen, ich kriege dann besonders leichten Einstieg oder ich kann alles. Wenn ich wirklich alles offenlege, dann kann man es auch sein lassen. Dann können die Leute auch gleich wieder zu Fuß programmieren.
Das hält mich ja nicht davon ab, so ein System zu missbrauchen.
Nein, natürlich nicht.
Das ist auch ein Vorteil davon, man kommt nach wie vor an diese Teile halt ran, man muss halt nur so ein bisschen aufpassen.
Ja, natürlich, klar. Also ich habe auch schon an solchen Stellen auch schon mit Inline-Assembler wieder gearbeitet neulich, weil ich für den ATmega einen komplett eigenen Bootloader schreiben musste. Ich wollte eigentlich den SDK 500, der ja standardmäßig drin ist, weiter benutzen und parallel einen zweiten, der ein eigenes Protokoll fährt, aber da reichte der Speicher nicht, also musste ich komplett selber einen schreiben. Das ist aber dann auch schon, da habe ich dann auch eine Woche dran gesessen und das ist auch schon ziemlich High-Level. Also das ist absolut nichts für einen Anfänger.
Absolut nicht. Da habe ich ja auch noch eine Woche lang mit rumgefummelt, bis wir diese blöde Build-Toolchain am Laufen hatten, die benutzt haben, um den ursprünglichen Bootloader mal zu programmieren.
Ja, also das auch nochmal so, es soll ja um das Thema Einsteig, wie kriege ich den Einsteig, darum soll es ja heute gehen. Es ist natürlich ideal, wenn man eine komplette Entwicklungsumgebung hat, wo der ganze Gammel im Hintergrund läuft. Ich muss mich nicht um Mac-Files kümmern, nicht um den Compiler selber, nicht um den Linker, nicht um das Memory-Model, was dahinter hängt oder sonst irgendwas. Ich wähle einfach aus, was ich habe, drücke eine Taste und hinten fällt hoffentlich vernünftig kompilierter Code raus.
Ideal für einen Quereinstieg. Im akademischen Umfeld wird man das sicherlich etwas anders sehen. Da wird man eher jemanden mit einem Assembler-Buch in den Urlaub schicken. Hier, lies mal.
Ja, natürlich. Das ist ganz klar. Aber es soll ja um die Anfänger gehen.
Ja, also schnappt euch irgendein Problem, was ihr lösen wollt, holt euch einen beliebigen, einfach zu programmierenden Mikrocontroller und legt los. Meldet euch gerne bei uns im Forum an, fragt nach, wenn ihr Probleme habt im Einstieg. Da sind ganz viele Leute, die euch sicherlich helfen können. Und ansonsten die anderen Support-Communities von diesen ganzen großen Mikrocontroller-Plattformen sind auch meistens recht hilfsbereit, wenn man mit ein bisschen Köpfchen seine Fragen stellt.
Ja, natürlich. Eine sauber formulierte Frage ist immer schon eine gute Basis, aber das kennt ihr sicher aus allen Foren. Und damit kommen wir auch zum zweiten Thema heute. Das lautet, geht's auch ohne Basteln? Das bedeutet, hält man es eigentlich aus? Ich meine, Sven und ich, wir beide sind natürlich, wir schrauben ständig den ganzen Tag an irgendwas rum, aber die Frage lautet, wie lange hält man das aus, ohne zu basteln?
Gute Frage. Eigentlich, man ist ja nicht ständig Bastler. Basteln ist eigentlich für uns ja kein Hobby, das ist ja mehr so eine Geisteshaltung, Lebensstil.
Ja.
Und bei mir sind es eher so äußere Umstände, die mich mal davon abhalten. Also das heißt, viele Termine, anstrengende Arbeitstage, manchmal aber auch fehlendes Material oder widrige Witterungsumstände. Wenn es draußen 5 Grad ist nur und in der Werkstatt dementsprechend nur 12, dann brauche ich gar nicht erst anfangen, irgendwas zu lackieren im Inneren. Und natürlich auch die direkten Folgen solcher äußeren Umstände. Nach einer richtig anstrengenden Woche darf man auch gerne mal zu müde sein, um zu basteln. Aber das ist eher vorübergehend. So langfristig eher nicht. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, 2 Wochen komplett ohne Basteln auszukommen. Und du?
Nee, das Thema. Also Geisteshaltung trifft es schon sehr gut an der Stelle. Also zum einen wäre ich sonst nicht Ingenieur geworden. Das heißt, man hat ja schon automatisch diesen Blick. Ne? Ich sehe irgendwas, das ist ja kacke, das musst du ändern. Das andere ist, das ist auch so ein Automatismus, der bei mir abläuft. Ich sehe etwas, das müsste man ändern oder ich will irgendwas haben. Der erste Gedanke, und da kann ich mich auch gar nicht gegen wehren, ist, wie kann ich das selber machen? Das passiert automatisch. Völlig egal, ob ich das jetzt auch für 2 Euro in jedem Kiosk kaufen kann. Nee, ich überlege erstmal, kann ich das nicht selber machen? Dahinter steckt so der Gedanke, ich will lernen, ich will das selber machen, ich will es verstehen, ich will was Neues machen, ich will kreativ sein. Das ist tatsächlich die Geisteshaltung, die dahinter steckt. Und das ist auch was, das kann ich bei mir in der Familie auch über mehrere Generationen zurückverfolgen. Gut, bei meinen Großeltern, klar, Kriegsgeneration, wir hatten ja nichts, ne? Wir mussten ja alles selber machen. Aber mein Vater zum Beispiel, der hat das durchaus perfektioniert und in diesem Geist lebe ich natürlich auch weiter.
Ja, ich komme auch aus einer Familie von Heimwerkern, beziehungsweise die Vorgeneration Handwerker. Das hat irgendwo sicherlich auch genetische Ursprünge. Und genau dieser Gedanke, kann ich das nicht auch selber machen? Nicht nur auch bei Geräten, zum Teil auch, denkt man sich so, man braucht für irgendeine Klebeaufgabe ein spezielles Lösungsmittel zum Reinigen. Da überlege ich mir manchmal auch, kann ich mir das nicht selber herstellen? Aus Benzin und Backpulver quasi.
Ja, genau.
Aber es ist natürlich völliger Blödsinn. Ich gehe zum Farbenladen, kaufe mir das für die Büchse 4 Euro. Aber dieser Gedanke ist einfach da. Kann ich selber machen? Und wie funktioniert das?
Ja, man fängt natürlich auch heutzutage auch automatisch an zu recherchieren. Wie wird das eigentlich synthetisiert, hergestellt, erzeugt, zusammengedengelt? Wer macht das? Was brauche ich dafür? Alle diese Informationen, auch wenn man sie gar nicht braucht, aber sie sind wahnsinnig spannend. Man kommt gar nicht drum herum, man muss sich das aneignen.
Und genau diese Recherchezeit ist letztendlich auch Zeit, die vom Basteln wieder abgeht. Und nicht nur solche Recherchesachen gehen natürlich dann zeitmäßig ab von der Bastelzeit, sondern auch die Ausübung anderer Hobbys. Also ich gehe zum Beispiel unheimlich gerne auf Live-Konzerte. Musik ist für mich ganz groß. Und wenn ich sowas dann mache, dann ist natürlich keine Zeit zum Basteln. Oder wenn ich rausgehe und fotografiere. Ich bin mit Leidenschaft dabei. Das ist Zeit, die habe ich nicht zum Basteln, aber das ist Zeit, die ich gerne investiere.
Ja, das ist ganz klar, dass man noch andere Hobbys hat.
Basteln ist kein Hobby.
Nein. Also, aber man kann dieses ganze Wissen, was man sich angeeignet hat, kann man auch prima zum Schlauschnacken verwenden.
Also ideal für die Teeküche, um die Kollegen zu beeindrucken bei dir?
Ja, ab und zu mache ich das natürlich schon gerne, das ist ganz klar. Leute mit Fremdwörtern imprägnieren oder einfach mit sinnlosem Wissen glänzen, das ist natürlich eine tolle Disziplin. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit gehört dazu, aber es ist einfach schön, wenn man so links und rechts des Weges guckt und einfach zu allem irgendetwas weiß oder zumindest auch weiß, wo man dann einsteigen kann. Also das mache ich eigentlich mal ganz gerne.
Ja, das sagt man mir auch nach. Aber macht ja auch Spaß.
Das Schlauschnacken?
Ja, yeah, gerade so links, rechts, abseits des Weges von allem so ein bisschen was wissen. Wir sind ja eigentlich Universaldilettanten, wir beide.
Ja, das kann man wohl so ausdrücken, ja. Zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen. Um diesen uralten Spruch zu bemühen, ja, ja.
Genau. Wie sieht das bei dir eigentlich im Urlaub aus mit dem Basteln? Kannst du dich da auch mal an dich halten? Also ich kann es nicht. Ich habe eine zweite Werkstatt im Ferienhaus, die fast komplett ausgestattet ist.
Es ist besser geworden. Also früher bin ich tatsächlich mit zwei Koffern in den Urlaub geflogen. In einem war nur Werkzeug und in dem anderen waren die Klamotten. Aber so ganz ohne Notbestand, selbst wenn ich nur ein paar Tage irgendwo hinfahre, geht natürlich nie. Rolle, Klebeband, ein paar Schraubenzieher, ein Multimeter ist immer dabei. Ganz, ganz interessante Effekte hatte ich mal, da haben wir auf dem Flughafen rausgewunken, hat mir das Röntgenbild von meinem Koffer präsentiert und mir die Frage gestellt, was ist das? Da habe ich gesagt, das ist eine Pistole. Da kriegten die ganz große Augen und wurden fürchterlich nervös. Es war tatsächlich eine Pistole. Das war so eine Saugpfeilpistole, so eine Kinderpistole. Da hatte ich den Sauger vorne runtergenommen und eine Fliegenklatsche drauf. Damit konnte ich dann Fliegen erschießen. Aber auf dem Röntgenbild sah das Ding aus wie eine Faustfeuerwaffe.
Oh.
Ich habe den Koffer aufgemacht, ihnen das erklärt und die fragten, was machen Sie denn damit? Ich sage, Fliegen erschießen, was denn sonst? Ja, das dürfen Sie ja nicht mit ins Handgepäck nehmen. Ich sage, nee, das ist ja auch mein Koffer. Also irgendwie. Was viel interessanter war bei der ganzen Geschichte, dieser Koffer hatte einen Stahlrahmen und der war auch voll mit Schraubenziehern. Die lagen alle am Stahl und die konnte man auf dem Röntgenbild nicht sehen. Was mich dann darauf gebracht hat, also im Prinzip kann man auf diese Art und Weise ja alles am Röntgengerät vorbeischmuggeln. Fand ich sehr erhellend. Zweite Geschichte, ich war ja letztes Jahr für 4 Wochen in Reha und mein Zimmer sah dann nach 2 Wochen schon aus wie meine Werkstatt. Also ich hatte das ganze Auto voll geladen und es war auch nötig, weil es gab so viel zu tun in diesem Zimmer, von der beschissenen Dusche und ich musste das Bezahlfernsehen überlisten und so weiter und so fort. Also
ich erinnere mich, ich musste dir noch Werkstattzeug nachliefern.
Ja, genau. Ich musste das Relais überbrücken in der Glotze, damit ich dann umsonst gucken konnte. Und die Dusche stand immer unter Wasser. Ich habe dann ein Stück Speisekartenhalter aus der Mensa da, habe ich mit Heißkleber in die Dusche geklebt. Die musste ich natürlich vorher die Duschwanne warm machen. Deswegen musste ich mir noch einen Wasserkocher besorgen. Habe ich mit kochendem Wasser übergossen, die Dusche, damit der Heißkleber dann noch hält und mir nicht immer das Badezimmer vollläuft. Und natürlich, automatisch, wenn ich irgendwo hinfahre, dann das passiert einfach.
So viel zum Thema Basteln, ist eine Geisteshaltung.
Selbstverständlich.
Hindert dich denn manchmal Bastelfrust daran zu basteln?
Bastelfrust? Was meinst du damit?
Wenn irgendwas gar nicht klappen will oder so gerade so richtig voll in die Hose gegangen ist.
Ja, das endet dann mitunter vielleicht auch schon mal in einem Wutanfall. Ich hatte auch schon mal bei Sachen echtes den innigen Wunsch, mit dem Auto drüber zu fahren, ein paar Mal, damit das wirklich kaputt ist. Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Aber oder man zerdreht es halt im Schraubstock und macht dann eine halbe Stunde irgendwas anderes. Aber so richtig dauerhaften Frust hatte ich eigentlich noch nie. Kann mich überhaupt nicht erinnern.
Boah, höchstens mal so den Rest des Tages beendet das die Basteltätigkeit bei mir.
Ja, ich habe auch schon mal Sachen dann angesteckt, weil ich die Schnauze voll hatte oder in den Ofen gestopft. Aber ich glaube, das ist ganz normal.
Das habe ich auch schon gemacht. In den Ofen gesteckt oder mit einem großen Fäustel auf dem Amboss klein gedroschen.
Ja, natürlich. Das ist immer besonders befriedigend. Großer Hammer oder Schraubstock und langsam zudrehen. Ja, ein Kumpel von mir, der hat mal in einem Wutanfall eine Dose Bauschaum aus der Haustür geschleudert. Das war eine schlechte Idee.
Dosenstechen.
Ja, da lag ein spitzer Stein im Vorgarten und der hat die Dose dann der Länge nach aufgeschlitzt. Und eine halbe Stunde später wollte ich ihn besuchen. Ich war vor der ganze Vorgarten und die Haus war noch voll mit Bauschaum. Sowas kann dann auch dabei rauskommen.
Und danach entsteht ja erst recht Frust nach dem Dosenstechen mit Bauschaum.
Oh ja, oh ja. In seinem Frust ist er dann mit dem Rasenmäher drüber, weil der Rasenmäher wieder grün ist und den Rest hat er in die Sonne gemacht an der Fassade. Aber ja, muss man halt mal ein bisschen aufpassen mit seinen Wutanfällen.
Ja, so der Gedanke, mit dem Auto rüberzufahren, den habe ich auch schon manchmal. Aber dann entsteht in meinem Kopf so diese Vorstellung, dass sich irgendein spitzes Teil nach oben stellt und man dieses vom Reifen hört, gefolgt vom Ping, Ping, Ping der Reifendruckwarnanlage, du hast einen Platten.
Also das wird mit Sicherheit passieren. Was ich schon gemacht habe, ich habe Kassetten, die ständig Bandsalat hatten früher im Auto. Also da habe ich die wirklich auf die Straße gelegt und mit drüber gefahren. Das ging mir wirklich besser hinterher.
Das sagt mir auch diesem Elektronikentwickler Bob Whitler nach, das Whitlerizing, das sorgfältige, in aller Ruhe Kleinhauen von Teilen, die nicht wollten.
Nein, ich dachte, das wäre tatsächlich das im Schraubstock zerquetschen. Oder hat er das mit dem Hammer gemacht?
Ich meine, das war mit dem Hammer. Ist ja egal, auf jeden Fall sorgfältig kaputt machen.
Ja, das stimmt, ja, ja, genau.
So, und bevor uns hier die Rechner kaputt gehen, wir hatten gerade schon eine Unterbrechung in der Aufnahme, beenden wir die heutige Folge mal.
Alles Weitere findet ihr wie gehabt unter fingers-welt.de.
Ja, und wir hören uns bei der nächsten Folge. Hoffentlich nächste Woche.